BR Heimat lesen.
Fußhoher Schnee ist gefallen über Nacht. Das Postwägelchen trägt Schlittenkufen an den Rädern und drei Pferde werden vorgespannt. Schellengeläute erklingt fröhlich, wenn die Gäule sich schütteln. Heute sitzt neben dem Postillo gar ein Passagier. Das ist ein Ereignis, welches der Schwager zu würdigen weiß, und deshalb bläst er auf seinem Horn einen jämmerlich klingenden Einzugsmarsch. »Der Nazeltor blasen«, rief's Katerl beim Unterkramer in die Küche, und was Beine hatte, lief heraus auf die verschneite Straße und guckte neugierig auf die einfahrende Post. Aus allen Häusern laufen die Leute. Der Postnazel hat die ganze Ortschaft alarmiert mit seinem schauerlichen Geblase. Er blickt vom Bock herab mit seinem stumpfsinnigen Lächeln, als wollte er sagen, »Geht, da guckt er!« Dem Fremden aber ist es unbehaglich auf seinem luftigen Sitze, dieses Anglotzen wird ihm peinlich. Noch einige Häuser weit, dann ist die Marterfahrt vollendet. Auf der Post ist Nazels Signal natürlich auch gehört worden und hat das ganze Haus rebellisch gemacht. Der Posthalter steht unter dem Tor, sein dickes Weib hat den Kochherd verlassen und grinst dem Fremden entgegen. Dienstboten und Knechte stehen neugierig umher, und selbst das dürre Expeditionsmännchen ist aus seinem Verschlage hervorgekrochen, um die heutige Post einfahren zu lassen. An den Fenstern des Gerichtsgebäudes, wo die Ämter untergebracht sind, stehen die Beamten und besehen sich den durch das Posthorn angekündigten Fremden. Erst als die Leute sich satt gesehen, wird der Ankömmling begrüßt. Mit einem Satze ist er herunter vom Bocke, er schüttelt sich den Schnee vom Mantel, stapft mit den erstarrten Füßen, indes die Postknechte seinen Koffer herabholen. Eben will die Leni, die kropfgesegnete Kellnerin, dem Fremden die Tür des Extrastübchens mit der Versicherung aufschließen, dass gleich Feuer gemacht werden würde, doch der Fremde, ein junger, blondbärtiger Mann, schüttelte den Kopf, fragte nach dem Waldmeisterhaus und befahl, man solle ihm seine Koffer dorthin schaffen. Sprachlos vor Erstaunen hält die Kellnerin den weiten Mund offen. Die Posthalterin schlägt die Hände überm Kopf zusammen und der Posthalter ist nahe daran, vor Verwunderung die Pfeife fallen zu lassen. Die Dienstboten wispern zusammen, der Nazel vergisst, die Gäule auszuschirren. Unwillig macht der Fremde der unerquicklichen Situation ein Ende. Da niemand ihm antwortet, tritt er, einige Gaffer zur Seite schiebend, hinaus auf die Straße und sucht auf eigene Faust das Ziel seiner Reise. »Kurz anbunden, der junge Herr«, meint schnippisch die Posthalterin, die fetten Hände in die Hüften steckend. Dann trottet sie auf Nazel zu und fragt ihn, ob der Fremde nichts gesprochen habe auf der Fahrt den Berg herauf. Der Postillon brummt ein mürrisches »Nix«, packt den Handgaul und führt ihn in den Stall. Er ist in seinen schönsten Hoffnungen bitter getäuscht, denn der Fremde hat seine Fahrtaxe entrichtet, aber keinen Kreuzer Trinkgeld dazugelegt. Daher auch Nazels Rache mit dem Einzugsmarsch auf dem verbogenen Posthorn. Kaum ist die Post verteilt, da kommen heute merkwürdig viele Leute, um nachzufragen, ob Briefe angekommen seien. Sie wissen recht gut, dass nichts gekommen ist. Allein die Nachfrage ist nur ein Vorwand. Man will erfahren, wer und was der Fremde ist, was er im Orte will und so weiter. Der vom Stalle in die Wirtsstube eintretende Nazel wird umringt von den neugierigen Weibern und Gewerbsleuten. Ihm schmeichelt es nicht wenig, so den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu bilden. Das gibt eben eine prächtige Gelegenheit, sich an dem schmutzigen Fremden, der kein Trinkgeld gibt, zu rächen. »Ein Stummerl ist er«, sagt der Nazel, »und Geld hat er gewiss auch keins.« »Aha«, fährt es den erstaunten Leuten aus dem Munde. »Diese Verwunderung gibt dem Nazel neuen Mut. Nicht einmal ein Sechserl über die Tax hat er«, versichert der Postillion mit erhöhter Stimme. Das Erstaunen der Leute wächst zur Verblüffung, als sie erfahren, dass der Fremde nach dem Waldmeisterhaus gefragt und bereits dorthin gegangen ist. Das muss die Frau Bezirkshauptmännin sofort erfahren. Dann die Frau Richterin, die Frau Notarin, auch die Frau des Finanzaufsehers wird sich für diese wichtige Neuigkeit interessieren. Die Weiber schwärmen wie die Bienen aus. Tritsch, tratsch geht es flüchtigen Schrittes durch den Schnee. Türen fliegen auf und zu, Trepp auf, Trepp ab, rennen die Neuigkeitsboten. Wie Flugfeuer verbreitet sich die Kunde. Sie dringt in die Amtsstuben, in die kleinen Wirtshäuser. Bis zur Mittagsstunde gibt es keinen Menschen im Orte, der über die Ankunft des Fremden nicht alle Details weiß. Die geschäftige Fama hat ihn schon zum Bräutigam der Waldmeisterswitwe gemacht. Er wird als hochnäsig, grob, arrogant geschildert, als ein Mensch, mit dem nicht auszukommen ist, ein Menschenfeind, Gott weiß was alles. Dann kommt auch gleich die Waldmeisterin unter die Hechel. Eine Duckmäuserin ist sie, heißt es unisono, die Heimlichkeiten und sich einen Liebhaber von der Stadt verschrieben hat. Also sind ihr die Marktbewohner zu schlecht. Darum hat sie auch von dem Bezirkskommissär nichts wissen wollen, der doch ein stattlicher, lediger Mann ist, weiß ein anderes Gerücht zu erzählen. Bis die Abendschatten sich herabsenken auf das winterliche Gefilde, weiß jedes andere Neuigkeiten. Man ist geneigt, den Fremden bereits für einen Verbrecher zu halten und glaubt auch von der sonst so geachteten Frau Waldmeister nichts Gutes mehr. Im stillen Waldmeisterhause hat der Fremde die Glocke gezogen und der alten Nandl aufgetragen, ihn der Frau Waldmeister zu melden. Erstaunt empfängt diese den Herrn in der Gaststube, wo er sich als vom fürstlichen Forstamt neu ernannter Jagdleiter und Nachfolger des seligen Waldmeisters vorstellt. In verbindlichster Form bittet er die Dame um Entschuldigung, dass er so plötzlich in das Haus komme, und unterbreitet mit höflicher Verbeugung das Dekret des Forstamtes. Dann, durch die Trauerkleidung der jungen Witwe an den Tod des Waldmeisters erinnert, spricht er teilnahmsvoll sein Beileid aus, so innig und herzgewinnend, dass der jungen Frau die Tränen von den sanften Augen perlen. Sie dankt es dem jungen Manne herzlich und heißt ihn willkommen im Hause, in dessen Anbau er seine Dienstwohnung beziehen wolle. Fritz, der Oberbursche, welcher interimistisch die Leitung bisher innehatte, werde sofort nach seiner Heimkehr vom Dienstgange verständigt werden, versichert die Hausfrau und weist dem Herrn seine Wohnung an. Die alte Nandl setzt sie in Stand, heizt das Stübchen des Herrn Jagdleiters warm und sorgt in mütterlicher Weise für die allerdringendsten Bedürfnisse. Am nächsten Morgen findet die Vorstellung des Forst- und Jagdpersonals statt. Der neue Jagdleiter fordert zu gewissenhafter Pflichterfüllung auf und sichert sein Wohlwollen jedem zu, der sein Amt zur Zufriedenheit ausführe. Die Jägerburschen sind über den jähen Wechsel allerdings erstaunt. Doch die Wiederbesetzung der Vorstandsstelle ist zu selbstverständlich, als dass man darüber viel zu grübeln hätte. Nur dem Fritz passt sie nicht. Die Ernennung des jungen Beamten durchkreuzt zu schroff seine ehrgeizigen Pläne. Er vermag auch seinen Ärger darüber kaum zu verbergen und nur widerwillig übergibt er die Journale und das Abzeichen des Waldmeisters dem neuen Chef. Den grimmigen Ärger, die jähe Enttäuschung muss Fritz im Schilcher, dem rötlich schimmernden, säuerlichen Wein, ertränken. Dies geschieht am besten auf der Post, wo sein Erscheinen hochwillkommene Sensation erregt, denn nun kann man doch erfahren, was sich im Waldmeisterhause zugetragen und was es mit dem Fremden für eine Bewandtnis hat. Vorsorglich schickt der spekulative Postalter auch gleich zu den Honoratioren die Nachricht, dass der Jäger Fritz auf der Post sei, um über das Ereignis zu referieren. Während sonst an den langen Abenden kaum drei Gäste gegen den sauren Schilcher ankämpfen, gibt heute Abend ein Gast dem anderen die Tür in die Hand. Bald ist der Tisch voll besetzt und noch immer kommen neue Gäste. Der Bierbrauer, der Bäcker, der Seiler und Rauchfangkehrer, der Metzger, der Lebzelter, der böhmische Schneider finden sich ein. Es muss ein zweiter Tisch an den Beamtentisch gereiht werden und die Leni hat alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu bedienen. »So voll war es auf der Post seit dem letzten Feuerwehrball nicht mehr«, sagte sich der schmunzelnde Posthalter und postierte sich in der Nähe des Jäger Fritz, um ja kein Wort zu verlieren. Dieser verstand es, die Situation auszunützen. Absichtlich schwieg er und weidete sich an der von jedem Gesichte abzulesenden Neugier der Anwesenden, deren Gemurmel sofort verstummte, wie einer der Beamten anhub, über das Wetter zu sprechen. Es wussten alle, dass es Winter geworden und die nahen Berge eine Schneemütze über die Ohren gezogen haben, aber in der Vorahnung, dass das Wettergespräch nur die Einleitung sei, drückten einige durch bekräftigende »Ah« und »So ist es« ihre Zustimmung zum Wintereintritt aus. Wie der Redner nun meinte, dass der Schnee auch eine Neuigkeit für den Ort mitgebracht habe, wussten alle, dass es jetzt losgehe, und enger rückten sie zusammen. Nun wurde das Ereignis der Ankunft des Fremden in der Post rekapituliert. Sein Gang zum Waldmeisterhaus konstatiert, die Aussage des Nazl über das verweigerte Trinkgeld zur Kenntnis gebracht und dann eine Trinkpause gemacht, damit jeder seinen Weinvorrat ergänzen könne. Wie auf Kommando wurden die Seidel geleert. Leni füllte sie wieder und wurde dann zu ihrem großen Verdruss in die allgemeine Wirtsstube verwiesen. Der Redner nahm wieder das Wort. »Wir gehen wohl nicht irre in der Meinung, dass der Herr Fritz in der Lage sein wird, uns über die der Aufklärung bedürftigen Vorgänge im Waldmeisterhause zu informieren. Insbesondere erscheint es dringend geboten zu erfahren, wie es kommt, dass der Fremde seit seinem gestrigen Eintritt in das Haus dasselbe nicht wieder verlassen hat. Wir geben daher das Wort Herrn Jäger Fritz.« Dieser sah stolz sich um in der Runde, räusperte sich, machte, um den Effekt zu erhöhen, eine Kunstpause und hub an: »Der ins Haus geschneite Fremde ist der neue Waldmeister.« »Ah, oh«, hieß es in der überraschten Tafelrunde. Die Köpfe wackelten vor Erstaunen und alle Schleusen der Beredsamkeit schienen nun gezogen. Alle äußerten auf einmal ihre Meinung, jeder rief und schrie auf den anderen ein, dass ein Chaos voll Stimmen durcheinander klang und die Fenster klirrten. Dieser Spektakel gab der Leni hoch erwünschten Anlass, die Posthalterin zu holen und mit ihr ins Extrazimmer zu treten, um nachzusehen, was los sei. Die Wogen des entfesselten Redestroms brandeten noch eine Weile weiter, bis die Tatsache der Nachfolgerschaft gebührend besprochen schien und niemand mehr was Neues und Ergänzendes hinzuzufügen hatte. Dann kam Fritz wieder zu Wort und tiefe Stille trat abermals ein. Er erzählte nun, wie die Waldmeisterin den neuen Jagdleiter vorgestellt und ihm seine Dienstwohnung angewiesen habe, wie sie freundlich, fast zu freundlich mit ihm gewesen und es überhaupt gar nicht passend sei, einen ledigen Waldmeister in ein Amt einzuführen, wo vom vorigen Jagdleiter noch eine junge Witwe vorhanden sei. Das war Öl ins Feuer, und dem Jäger Fritz ward förmlich leichter ums Herz, dass er seinem Ärger Luft machen konnte. Dazu riefen einige aus der Versammlung: »Sehr richtig«, was dem Jäger noch mehr Mut zum Lästern gab. Und dann fuhr er fort: »Bei dem Wildstand in unserem Revier sei es überhaupt lächerlich, einen eigenen Waldmeister herzusetzen, da er ja doch nichts zu tun habe. Offenbar sei das wieder so ein Protektionskind von der fürstlichen Kanzlei, wo kein Mensch einen Dunst vom praktischen Jagddienst habe, so ein Grünschnabel, der kaum das ABC hinter sich habe und schon kommandieren wolle. Und von der Waldmeisterin sei es alles nur nicht schön, gleich bei der Ankunft eines hochnäsigen Fremden so dickfreundlich zu sein und ganz zu vergessen, dass ihr Mann erst ein halb Jahr in der Grube liegt.« Eine neue Kunstpause hatte eine verfehlte Wirkung, denn kaum, dass der Jäger Fritz sein Lästermal zuklappte, ging die Erörterung des eben Gehörten in betäubender Weise wieder los und steigerte sich dieselbe rasch zu einem wahnwitzigen Gebrüll, in dem jeder den anderen zu überschreien bemüht war, so dass keiner den anderen verstand. Inmitten des Heidenspektakels öffnete sich die Türe, und herein trat der Arzt des Ortes, dem nun alle zugleich die eben vernommenen Neuigkeiten mitteilen wollten. Lächelnd wehrte derselbe die Leute ab und versicherte mit kräftiger Stimme, dass er alles dies bereits aus authentischer Quelle wisse. Nun gab es neue Staunen, neue Verblüffung, das den Menschenkenner nicht wenig ergötzte. Auf ein schnippisches »Von wem denn, Herr Alleswisser?« gab der Arzt trocken zur Antwort: »Vom neuen Waldmeister selbst.« »Oh, nicht möglich«, hieß es nun. »Gewiss«, versicherte der Doktor satirisch lächelnd. »Ich habe vor wenigen Augenblicken des neuen Waldmeisters, eines sehr feinen, gebildeten Herrn, Bekanntschaft gemacht.« »Wo denn, wenn man fragen darf?«, fragte springgiftig die Posthalterin. »Beim Bergwirt, der Frau Posthalterin zu dienen«, antwortete der Doktor. »Was? Ist den gnädigen Herrn die Post schlecht?« »Ah, da schaut's her. Kaum am Tag da sucht er sich schon ein anderes Wirtshaus aus und geht nicht auf Post. Ein sauberer Herr das, muss ich schon sagen.« Und fuchsteufelswild über diese Eigenmächtigkeit des neuen Waldmeisters schlug die Posthalterin die fette Hand auf den Tisch, dass die Gläser in die Höhe hüpften. Nun ging's wieder los, und der Abwesende ward rhetorisch zerzupft und ihm vorneweg bittere Feindschaft zugeschworen. Je ärger es zuging, desto vergnügter wurde der Doktor. Wie er merkte, dass die Leute sich immer mehr in die Hitze schwatzten, wozu der massenhaft vertilgte heimtückische Schilcher nicht wenig beitrug, beschloss er eine Radikalkur, in deren Ausführung er zunächst zahlte und dann ohne Aufsehen ging. Der biedere Arzt lenkte seine Schritte sofort zum Bergwirt zurück und verständigte den Waldmeister von der Sachlage und lud ihn ein, zunächst der Posthalterin durch ein persönliches Erscheinen den Mund zu stopfen. Den übrigen ein Sturzbad zu bereiten, dürfte auch nicht schaden. Bereitwillig schloss sich der Waldmeister an. Vor der Tür des Extrazimmers auf der Post angekommen, sagte der Arzt zu seinem Begleiter: »Hören Sie, wie sie toben und einen Abwesenden lästern. Das wird eine Überraschung geben. Nun vorwärts, mein Lieber.« Die Tür flog auf und Totenstille trat ein. Mit wahrem Entsetzen blickten die Leute auf die Eintretenden. Vielen erstarb das Wort auf der Zunge und vor Schrecken vergaßen sie, den Mund zu schließen. Andere warfen im ersten Schrecken die Gläser um, dass der Wein sich über die Kleider ergoss. Verlegen blickten die Beamten sich an und die Hauptschreier schienen nicht übel Lust zu haben, unter die Tische zu kriechen. Der Arzt, dies bemerkend, rief nun laut in die verstörte Versammlung: »Ich bitte die Herren, die eben unter den Tisch kriechen wollen, heroben zu bleiben, damit ich Ihnen den neuen Herrn Waldmeister vorstellen kann, den seine Durchlaucht hierher gesandt hat. Der Nachfolger unseres seligen Waldmeisters ist durch die Amtsübernahme gestern behindert gewesen, sich sofort auf der Post einzufinden, wo man bekanntlich verkehren muss, wenn man nicht in Acht und Bann erklärt werden will. Den heutigen Tag über mit der Einrichtung der neuen Wohnung beschäftigt, nahm der Herr Waldmeister der Nähe wegen ein kurzes Abendbrot im Bergwirtshause, wo ich ihn eben verständigte, dass die verehrten Anwesenden den dringenden Wunsch geäußert hätten, die persönliche Bekanntschaft womöglich heute noch zu machen. So, nun sprechen sich die Herren aus«, sagte der Arzt mit feinem Lächeln und nahm mit seinem Begleiter am ersten Tische Platz. Der Gesellschaft hatte sich die äußerste Bestürzung bemächtigt. Viele schienen geradezu ratlos, stammelten ein »sehr erfreut« nach dem anderen und drückten sich unter Rücklassung der Mützen, Hüte und Kappen heimwärts, so dass die zornige Leni aufbrauste, über die Durchbrenner schimpfte und die Kopfbedeckungen bis zur Auslösung konfiszierte. Am sichtlich unbehaglichsten war es dem Jäger Fritz zumute, der seine Leute zu genau kannte, um nicht zu befürchten, dass jetzt die Stimmung umgeschlagen habe und zu erwarten stehe, dass man ihn direkt als Lästerer an den Pranger stelle. Er war daher im argen Zweifel, ob er bleiben oder gehen solle, entschloss sich aber doch zum Ersteren, in der Voraussetzung, dass in seiner Anwesenheit ein Desavou doch weniger wahrscheinlich sein dürfte. Die Beamten nun ergriffen die Gelegenheit, dem Waldmeister willkommen zu sagen im neuen Domizile, unter Hoffnung auf ein angenehmes Zusammenleben, auf das man in so kleinen Orten angewiesen sei, Ausdruck zu geben. Der Waldmeister bedankte sich hierfür mit dem Bemerken, dass er nicht verfehlen werde, demnächst seine Antrittsvisite bei den Herren zu machen. Dann trank man aus, zahlte und verabschiedete sich. In den nächsten Tagen stattete der neue Waldmeister in seiner schmucken Galauniform den Honoratioren in ihren Amtsstuben die Antrittsvisite ab. Im Markte hatte man sich an seinen Anblick bereits etwas gewöhnt. Nur der Umstand, dass der neue Waldmeister eine Uniform trug, während der alte auch bei den festlichsten Gelegenheiten keine hatte, fiel auf und gab Veranlassung, tiefsinnige Vergleiche zwischen sonst und jetzt zu ziehen. Natürlich musste man im Verfolg dieser Gespräche auch darauf kommen, dass der Herr Fürst einen studierten Jagdleiter in das, wie der Jäger Fritz versichert, wildarme Revier setzt, während der alte Waldmeister von Pick auf gedient hatte. »Lauter Neuerungen«, rief die Richterin, die sich schneller im Pfund Salz holen musste, als sie den neuen Waldmeister die Straße heraufkommen und in das Gerichtsgebäude treten sah, zu den beim Krämer versammelten Frauen. »Mein Gott, wie lang wird's dauern«, meinte dann die Frau Schestack, die Gattin des Oberlehrers. »Dann kommt er noch als Telegraf herauf, wo's hat zusammen bei der Eisenbahn unten.« »Aber plauschen's doch nicht, Frau von Schestack«, sagte herauf die Steuerkontrolleurin. »Zu was brauchen wir, Herr Oben, einen Telegrafen? Glauben Sie vielleicht, dass die Leute die schuldigen Steuern per Telegraf auf dem Steueramt abliefern werden?« »Sollte es vielleicht Anspülung sein, Frau von Kontrolleur? Wir haben Steuern Schuldige schon zahlt bei Herrn Kontrolleur. brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen. Dass man ausgerichtet wird öffentlich, wenn Steuern bezahlt sind, werde ich meinem Schestaxung. Der wird Ihnen klagen beim Herrn Bezirksrichter. Schamst die Dienerin. Meine Verehrung, ich empfehle mich, sprach's und ging entrüstet ab. Nun wurde die Schestag natürlich Gegenstand hitziger Erörterung. Die Kontrolleurin äußerte ihre Entrüstung von der böhmischen Gans, der die paar Flörlern in die Nase gestiegen seien, so missverstanden worden zu sein, und die Richterin beeilte sich zu versichern, dass sie ihren Mann schon so bearbeiten werde, dass die Ehrenbeleidigungsklage ins Wasser falle. Inzwischen schlug es 12 Uhr vom Turme. Die Mittagsglocken ertönten und mit jähem Schrecken flohen die Frauen auseinander. Es war höchste Zeit, die Suppe aufzutragen, denn schon leerten sich die Kanzleien und schneller als herzu stapften die würdevollen Beamten ihren Wohnungen zu, wo die Frauen zwischen Suppe und Rindfleisch die Neuigkeit erfuhren, dass der neue Waldmeister, seinen Namen wusste niemand, auf der Kanzlei seine Visite gemacht habe. Dies machte bei den Honoratiorenfrauen böses Blut und gab neue Entrüstung. Sie erblickten hierin eine absichtliche Kränkung, eine Zurücksetzung und Nichtbeachtung, für die man Rache nehmen werde. Das Gefühlsbarometer schien auch bereits nach Tisch Sturm anzeigen zu wollen, denn Bezirkshauptmanns Zenzi rannte mit Briefchen zur Richterin, dann zur Steuereinnehmerin, zur Kontrolleurin und nachher zur Notarin, die zur Jause eingeladen wurden. Die Jause bei der Amtmännin bedeutete von jeher, dass die Dogaressa etwas zu besprechen wünsche, wozu viele Tässchen Kaffee getrunken und ein Gugelkopf gegessen werden musste. In der Tat besprach die Jausengesellschaft die Ignoranz des neuen Waldmeisters und kam zu der Überzeugung, dass er ganz genau von der Frau Rosa aufgehetzt worden sein müsse. Einstweilen aber müsse man auf dem Observationsstandpunkt stehen bleiben, schloss die Frau Amtmann ihre Ausführungen und schob den Rest des Gugelhupfs in den zahnlosen Mund. Auf dem Heimweg begegnete die Notarin der Doktorin, welche, die Tratschsucht in kleinen Orten hassend, sich so viel wie möglich zurückzog und nur für ihren Mann lebte. Brühwarm musste diese natürlich erfahren, dass die Waldmeisterin schuld sei an dem beleidigenden Verhalten des neuen Waldmeisters und dass daher beide gestraft werden müssten. Ihn wird keine Frau jemals ins Haus lassen und sie wird schon erfahren, was es heißt, die Amtmännin zum Feind zu haben. Die Doktorin trachtete von der Ratschen so rasch wie möglich fortzukommen und nach einiger Anstrengung gelang es, die Notarin abzuschütteln. Zu Hause informierte die Ärztegattin ihren Mann von dem Komplott, und dieser sprach noch am Abend beim Waldmeister vor, um auch diesen zu instruieren. Der Waldmeister schäumte freilich auf, allein einstweilen war nichts zu wollen. Bei einer Flasche Luttenberger blieben die Herren dann sitzen und besprachen emsig, wie dem Komplott zu begegnen wäre, und wurden auch endlich einig über einen Plan. Der Waldmeister solle sich aus Wien Schwächerter Lagerbier und aus Thüringen Wurstwaren verschreiben, auf der Post ein Picknick arrangieren und die Beamten nebst Gattinnen hierzu einladen. »Ich wette ein Fassel Sauerkraut«, lachte der Doktor, »dass alle kommen, aber ohne die Weiber. Ja, gilt es 5 Gulden für den deutschen Schulverein? Top, dass die Egoisten vor dieser Fetz den Frauen kein Wort verraten.« Dann bringen Sie, Herr Waldmeister, bei passender Gelegenheit Ihr Bedauern an, dass die Frauen trotz dringender Einladung das Fest nicht verschönerten durch persönliches Erscheinen. Der Plan gefiel dem Waldmeister ausnehmend. Bis die Honoratioren, ohne Frauen natürlich, die Visite erwiderten, war alles zum Feste bereit, und grinsend vor Vergnügen akzeptierten alle die Einladung, und richtig kamen alle ohne die Frauen, die kein Sterbenswörtchen davon wussten. Selbst der Amtmann, der sonst fast nie Gasthäuser besuchte, drückte sich an dem vereinbarten Kneipabend aus dem Hause und schlich im trüben Schein der einzigen Öllampe, die den Marktflecken zu erleuchten bestimmt war, nach dem Extrastübchen der Post. Wie sie jetzt alle gut Freund waren mit dem neuen Waldmeister. Der lange Wachszieher prüfte mit Kennermiene das braune Nass, zu dessen Vertilgung natürlich die Posthalterischen eingeladen werden mussten, um ihren Schmerz über Entgang des Verdienstes an ihrem eigenen Bierausschank zu erleichtern, und hielt dann eine Ansprache, die in einer Lobeserhebung für den Spender, der es so rasch verstand, sich beliebt zu machen, endete. Auch der Bürgermeister hielt eine Rede, aber erst nach reichlichem Genuss des Wiener Bieres. Als Vorstand einer politischen Gemeinde glaubte er, eine politische Rede halten zu müssen und trostete auf den deutschen Schulvereinen, zugleich eine Kollekte für denselben einleitend. Damit war ein Erisapfel in die Gesellschaft geworfen, denn der Kontrolleur und Herr Schestak opponierten augenblicklich, weil sie Söhne der großen böhmischen Nation seien. Da platzten denn die Geister aufeinander, scharf und leidenschaftlich. Der Kaminfegermeister wollte Frieden stiften, erntete aber schnöden Undank. Ja, sein Nachbar, der Bäcker, bewarf ihn mit Grobheiten, nannte ihn einen verkappten Tschechen, der früher seine Schulden für die Semmeln bezahlen solle, ehe er den Leuten Vorschriften gebe. Das wirkte wie der Funke im Pulverfass. Der Kaminkehrer wurde nun ebenfalls böse und schrie, der Bäcker solle vor seiner Türe kehren und nicht beim Metzger monatelang das Fleisch schuldig bleiben. Immer unerquicklicher wurde die Situation. Der Amtmann verließ das Lokal. Mehrere andere Beamte folgten seinem Beispiel. Auch der Waldmeister hatte sich erhoben und wollte nach Mantel und Mütze greifen. In diesem Augenblick platzte noch der Bäcker mit einem neuen Vorwurf heraus, dass der Schornsteiner gestohlenes Wild vom Jäger Fritz gekauft habe, das ganz gewiss dem Fürsten nie gebucht worden sei. Das war eine böse Beschuldigung, die den Waldmeister dienstlich zum Eingreifen veranlassen musste. Der Kaminkehrer konnte nicht leugnen, gab aber in seinem Ärger noch weitere Personen an, die vom Jäger Fritz weit unter dem Preise lange Zeit Wild bezogen hätten, so dass der Waldmeister noch am selben Abend ein Protokoll aufnehmen musste. In schriller Disharmonie endete der Kneipabend. Bittere Feindschaften waren wieder einmal heraufbeschworen worden. Mit aller Energie betrieb der Waldmeister die Untersuchung, welche den Jäger Fritz schwer belastete. Die Betrugsanzeige wurde bei Gericht erstattet und der Jäger Fritz plötzlich des Dienstes entlassen. Seine Verurteilung erfolgte gerichtlich ziemlich rasch. Nach mehrwöchentlicher Gefängnisstrafe verließ er racheschwörend den Ort. Die der Hehlerei überführten Personen kamen mit kleinen Geldstrafen davon und waren, wenn auch mit Unrecht, sehr erbittert auf den Waldmeister, der ihnen nach ihrer Meinung diese Suppe eingebrockt hatte. Die Frauen des Ortes erfuhren bei dieser Gelegenheit, wie sie von ihren Männern um den Kneipabend düpiert worden waren, und verschiedene Hausarreste der Männer waren die Folge der schnöden Tat. Langsam verliefen sich die Wellen der Erregung über diesen Vorfall. Der Fasching mit dem üblichen Liedertafelkränzchen und Feuerwehrball brachte neue Gesprächsstoffe. Dann versank der Ort wieder in seine alte Lethargie und Langeweile gähnte von Haus zu Haus.